vor allem in die Predigt gehen, möchte ich schon noch ein bisschen mehr zu AVC sagen. AVC, wie sind wir entstanden? Wir sind 1972 in Deutschland entstanden, und zwar waren damals in Rumänien, haben deutsche Pastoren Bibeln geschmuggelt nach Rumänien, und die Pastoren in Rumänien sind dann ins Gefängnis gekommen, weil das illegal war, diese Bibeln anzunehmen. Und die deutschen Pastoren haben sich gedacht, naja, das können wir nicht so stehen lassen, wir organisieren einen Protestmarsch. Und zu diesem Protestmarsch sind damals über 5000 Leute gekommen. Und aufgrund dieses Protestmarsches sind diese Pastoren in Rumänien wirklich freigekommen. Und dann haben die Pastoren gesagt, naja, wir wollen nicht so eine einmalige Aktion machen, sondern wir wollen wirklich eine Organisation gründen, die dauerhaft den Christen damals noch hinter dem Eisernen Vorhang hilft. Und so ist da 1972 AVC entstanden. Ja, mittlerweile hat sich halt viel geändert in der Welt. Wir sind auch gewachsen. Also wir sind jetzt nicht mehr nur hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang aktiv, sondern auf 4 Kontinenten in circa 55, 56 Ländern weltweit. Und ich weiß nicht, wer hier Open Doors kennt, beziehungsweise den Weltverfolgungsindex von Open Doors, wo die 50 Länder mit der stärksten Christenverfolgung aufgelistet sind. Und wir sind in 45 von diesen 50 sind wir aktiv missionarisch. Wir haben 3 Schwerpunkte. Und zwar, wir stehen verfolgten Christen bei. Wir wollen Jesus Christus bekannt machen und wir helfen Notleidenden. Und wie schaut das konkret aus? Wir besuchen inhaftierte Christen in den Ländern, wir versuchen Kontakt herzustellen, sie zu unterstützen, weil oft ist es so, dass in vielen Ländern die Christen, wenn sie eingesperrt sind, sind sie auch abgeschnitten von der Außenwelt und sie fühlen sich alleine, und da ist es wichtig, dass irgendwer vor Ort da ist, der sagt, du bist nicht alleine, es gibt in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer, gibt es Christen, die an dich denken und die für dich beten. Und das ist ein ganz ein wichtiger Zuspruch für die auch. Genau, dann finanzielle Unterstützung für Hinterbliebene, weil in vielen Gebieten ist es so, dass eigentlich nur der Mann arbeitet und die Familie ernährt, und auch bei den Pastoren, und wenn der Mann ins Gefängnis kommt oder stirbt, hat die ganze Familie kein Einkommen. Das heißt, da helfen wir finanziell, beziehungsweise organisieren wir dann auch Schulungsprogramme, dass die Frauen dann einfache Tätigkeiten wie Nähen oder sonst irgendwas lernen können, dass sie dann im Dorf anbieten können gegen Bezahlung und so ein bisschen auch die Familie ernähren können. Ja, klarerweise auch Verbreitung christlicher Bibeln, Literatur, also wir schmuggeln noch immer in etliche Länder Bibeln. Früher waren das noch diese klassischen Bibeln, heutzutage ist es mehr so, ja, auf USB-Sticks oder auf Memory Cards, also es ist leichter zum Schmuggeln und auch vor allem leichter in diesen Ländern dann zu verbreitern. Demonstrationen und immer wieder auch Märsche. Also wir sind aus einem Marsch entstanden, aus einem Protestmarsch, und das ist doch was, was wir auch immer wieder weiterpflegen. Genau, da sieht man so Unterschriftenaktionen, Petitionen machen wir auch immer wieder. Jesus Christus bekannt machen, also wir sind auch eine Missionsgesellschaft. Also uns ist es wichtig, nicht nur den Christen vor Ort zu helfen, sondern auch ihnen in der Mission zu helfen, sie zu unterstützen. Das heißt, wir verbreiten die christliche Gemeinschaft und helfen auch Gemeinden vor Ort zu bauen. Bibelschulen, Schulungen unterstützen einheimische Mitarbeiter und vor allem organisieren viele Projekte von denen, weil in vielen Ländern haben sie nicht das Know-how, die Ressourcen, jetzt wirklich, sagen wir, eine Schule aufzubauen oder missionarisch tätig zu werden, weil es dort keine christliche Literatur gibt, weil es dort keine Bibeln gibt. Da helfen wir einfach auch schon bei Projektbeginn. Wir haben momentan, also die Folie ist schon circa 2 Jahre alt, also sind momentan 950 Missionare und Evangelisten, die wir unterstützen weltweit. Und die bauen pro Jahr circa um die 100 neue Gemeinden auf in der ganzen Welt. Also wir haben alleine in Sibirien, wo wir sehr aktiv sind, also Ein Motto von uns heißt auch, wir gehen dorthin, wo sonst keiner hingeht, und Sibirien ist so ein bisschen ein vergessenes Land. Es ist dort zwar gibt's keine Verfolgung mehr, aber es ist wirklich schwer erreichbar. Also da sind meistens oder oft sind die zwischen den einzelnen Dörfern 18 Autostunden zum Nachbarort. Also das sind Distanzen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und dort versuchen wir auch Gemeinden zu bauen. Also im Winter hat es so um die minus 50, minus 55 Grad, kann man nicht ins Freie gehen. Also es ist nicht so einfach auch zu evangelisieren. Also man kann sich das nicht wie bei uns vorstellen, dass man einfach auf die Straße geht, sondern man muss dann wirklich in die Häuser hineingehen, weil sonst erfriert man. Und oft kann man auch nur im Winter was machen, weil der größte Teil eigentlich von Sibirien ist Sumpfgebiet, wo man eigentlich nicht fahren kann. Es gibt jetzt auch keine Straßen und im Winter, wenn die Flüsse zufrieren, so ab minus 30 Grad, frieren die Flüsse so zu, dass man mit dem Auto auf den Flüssen fahren kann. Und dann sind diese Flüsse dann die Straßen und dann kann man im Winter diese Dörfer erreichen. Im Sommer geht nur mit dem Hubschrauber, aber Hubschrauber ist halt sehr teuer. Genau, und da sind wir zum Beispiel in Sibirien sehr aktiv, im Sudan gründen wir etliche Gemeinden. Und ja, leider sehr gefährlich, also es kommen, allein im Sudan sind letztes Jahr 16 Mitarbeiter von uns ins Gefängnis gekommen, sind zwar mittlerweile alle wieder frei, dafür sind jetzt andere wieder im Gefängnis. Und es ist halt gefährlich, aber wir wollen uns deswegen nicht abhalten, trotzdem den Leuten von Jesus zu erzählen, weil es ist einfach, ja, was uns antreibt, ist einfach die Liebe von Jesus, und diese Liebe wollen wir nicht für uns behalten, sondern die wollen wir weitergeben. Und genau. Ja, wir helfen auch Notleidenden, also wo wir hinkommen, helfen wir nicht nur mit dem Wort, sondern auch physisch. Also sei es mit Suppenküchen, wir haben zum Beispiel auch in Nordkorea eine Bäckerei, wo wir an 64 Schulen Brötchen verteilen können. Das sind so groß circa, sehr also nahrhafte Brötchen, schmecken nicht so gut, aber sind wirklich sättigend. Und es ist oft für einige Schüler ist das die einzige Mahlzeit, die sie am Tag bekommen. Und manchmal sagen Mitarbeiter von uns, ja, beobachten Sie die Kinder, wie sie Teile von den Brötchen abbrechen und in die Hosentasche stecken, damit sie es zu Hause ihren Eltern oder Geschwistern geben können. Also es gibt wirklich in sehr vielen Teilen der Welt, gibt es eigentlich noch Armut oder geht es zu, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und darum sind wir sehr froh, dass wir in Nordkorea da eben was machen können. Da ist jetzt durch göttliche Fügung ist uns auch eine Düngemittelfabrik jetzt in die Hände gefallen, weil da die nordkoreanische Regierung hat uns und eine chinesische Firma, die gleich daneben ist, enteignet. Wir haben dann gerichtlich dagegen angekämpft, haben überraschenderweise gewonnen. Und die Chinesen sind einfach gegangen und jetzt stand die Nordkorea da mit dieser Düngemittelfabrik, wussten sie nicht, wie sie sie bedienen sollen. Nachdem wir die Nachbarn waren, haben sie gefragt, ob wir es nicht übernehmen wollen, und wir haben dann einfach ja gesagt. Und nur ist es so, in Nordkorea sind die Böden durch Monokultur so ausgelaugt, dass es kaum mehr Ertrag gibt. Das heißt, dieser Düngemittel ist extrem wichtig, damit die wirklich auch Nahrung produzieren können. Genau. Dann haben wir Waisenhäuser, sehr viele Drogenreha-Zentren, vor allem in Russland. Da hat eigentlich fast jede Gemeinde, die wir gründen. Also wir haben von 250 Gemeinden haben 150 ein Drogenreha-Zentrum angeschlossen, weil das einfach in Sibirien, in Russland ein großes Thema ist, Drogen und Alkohol. Kindergärten, Schulen und Katastrophenhilfe. Das heißt, wenn jetzt ein Tsunami ist oder ein Erdbeben wie vor 2 Jahren in Nepal, dann sind wir immer vor Ort und helfen auch. Und aus dem ergeben sich dann oft gute Möglichkeiten. Also zum Beispiel wie vor 11 Jahren in Indonesien der Tsunami war, waren wir einer der Ersten, die dort waren und helfen konnten. Und aus dieser Katastrophenhilfe ist eine Arbeit entstanden, wo wir mittlerweile 3 Schulen und 2 Waisenhäusern und 2 Gemeinden gründen könnten in den letzten 10 Jahren. Und das alles mit dem Wohlwollen der Regierung, der indonesischen, weil sie gesagt haben, Die Christen haben uns geholfen und selbst die muslimischen Hilfsorganisationen waren nicht da und ihr waren die einzigen, die da wart. Und darum geben wir euch jetzt auch Freiheiten, die ihr normale oder andere Christen nicht haben. Also oft ist es gut, auch in solchen Katastrophen vor Ort zu sein. Genau wie in Kinderpatenschaften, das sind vor allem Waisenkinder bzw. für Schulen, wo sich die Eltern die Schulgeld nicht leisten können, da gibt es die Möglichkeit, dass jetzt Österreich oder Europäer für die meisten Kinderpatenschaften bewegen sich um 25 Euro im Monat beteiligen können. Genau, Schulen und ja, Suppenküchen, Armenspeisung ist sehr wichtig. Und medizinische Versorgung bieten wir auch an. Also wir haben mobile Kliniken, die in schwer erreichbaren Gegenden unterwegs sind mit ärztlichem Personal. Das sind meistens Ärzte aus Europa, die sagen, wir spenden unseren Urlaub und fahren da jetzt für 2-3 Wochen, fahren wir nach Madagaskar oder in den Irak oder wo auch immer hin und betreuen dort die Menschen. Genau, also soweit, damit ihr einen kurzen Überblick habt, was AVC so weltweit macht. Und ich möchte 2 Projekte konkreter vorstellen. Das eine ist, weil wir als AVC Österreich das betreuen. Und zwar will ich bitten, dass man den Film kurz abspielt. Also das Ehepaar, das man hier gesehen hat, sind Hamid und Koi. Das sind 2 Missionare von AVC Österreich. Also der Hamid ist auch Österreicher, ist ursprünglich Iraner, hat sich dann in Österreich bekehrt. Und sie haben ein Herz, oder der Hamid hat schon seit vielen Jahren ein Herz für Afghanistan von Gott bekommen und war auch jahrelang in Afghanistan, musste dann wieder zurückkommen, weil es so gefährlich geworden ist. Und sie sind jetzt seit einem Jahr in der Türkei, haben in Antalya eine Gemeinde übernommen mit Iranern, damals circa 30. Das ist dann sehr schnell gewachsen auf über 100 Leute. Und im September, und das, also der Film ist noch von Antalya, nur ist er eigentlich schon veraltet. Ich zeige ihn nur trotzdem gern, weil sie jetzt in der neuen Stadt, wo sie jetzt sind, eigentlich mehr oder weniger dasselbe machen. Haben sie in Trabzon, das ist im Nordosten der Türkei, haben sie einen Hauskreis mit 10 Iranern übernommen. Und zwar aus dem Grund, weil in Trabzon leben 5000 afghanische Flüchtlinge. Und weil sie näher an die Afghanen wollen und haben im Anfang September haben sie diesen Hauskreis übernommen und haben dann begonnen, gleich in die Stadt hinauszugehen, zu missionieren, Bibeln zu verteilen und innerhalb von nicht einmal drei Monaten ist dieser Hauskreis von 10 Leuten auf 120 angestiegen. Und es gab im Anfang September, Dezember, am 1. Dezember Sonntag, ich habe leider das Bild nicht mit, gab es einen Taufgottesdienst mit 80 Taufen. Und mittlerweile haben sie alle missionarischen Tätigkeiten jetzt eingestellt, weil sie sagen, sie sind nur zu zweit und sie sind grenzenlos überfordert mit 120 Leuten. Vor allem, das sind alles ehemalige Muslime, also mit muslimischem Hintergrund, die jetzt alle zwischen einer Woche und teilweise 3-4 Monaten bekehrt sind und die kein christliches Fundament haben wie wir. Das heißt, da muss man wirklich von Anfang an eigentlich alles neu beibringen, wie einen kleinen Baby. Genau, und trotzdem, obwohl sie die missionarischen Tätigkeit momentan eingestellt hat, ist noch immer im Wachsen. Und mittlerweile bringen sie auch keine 120 Leute mehr in ihrer Wohnung unter. Das heißt aber, Gott ist gnädig und sie haben dann ein Hotel gefunden, die ihnen einmal in der Woche einen Raum zur Verfügung stellen für einen Gottesdienst. Aber es ist wirklich sehr im Wachsen und die Iraner und die Afghanen sind momentan wirklich so offen und es ist unglaublich, was sich da tut. Und vor allem das Interessante ist, dass eigentlich die Zustände, wie sie momentan in der Türkei sind, sind eigentlich da noch so ein Katalysator. Weil viele erinnern sich wieder an die Übernahme von Ayatollah damals, nachdem der Schah gestürzt worden sind, zurückerinnert an die Zeiten im Iran und sagen, ja, so wie es damals im Iran war, ist es jetzt in der Türkei und dort wollen wir nicht hin. Und dadurch sagen viele Muslime, Ja, wenn das das Ziel ist, also so schaut es dann in 20 Jahren in der Türkei aus wie jetzt im Iran, das wollen wir nicht und sind dadurch wirklich offen fürs Evangelium. Und es ist echt spannend, wie Gott auch diese Dinge verwendet. Ja, was ich noch sagen wollte, wir bieten auch Einsatzmöglichkeiten an. Und eine ist zum Beispiel, die beiden zu besuchen und dort mitzuhelfen. Das kann in unterschiedlichster Art und Weise sein. Also es kann sein, also wo sie momentan am stärksten Hilfe brauchen, ist bei Kinderarbeit, Jugendarbeit, einfach Zeit mit den Leuten verbringen. Auch man muss nicht Farsi können. Die können beide Deutsch und können übersetzen. Und da kann man, oder man kann auch mal ein Seminar organisieren, wenn ihr sagt, zum Beispiel als Gemeinde, wir haben da 2-3 Leute, die lehren können und wir fahren da jetzt mal für 3-4 Tage, fahren wir nach Trabzon und geben dort einfach Inputs über christliche Lehre, kann man das jederzeit organisieren. Und das kann man machen von Kurzzeiteinsätzen, so ein Wochenende verlängertes, bis mehrere Wochen. Also jetzt war ein junger Erwachsener, der war jetzt 6 Wochen dort. Und was er gemacht hat, ist, er spricht auch kein Farsi, aber was er gemacht hat, er hat einfach mit den jungen Erwachsenen hat er Zeit verbracht. Er ist mit ihnen Fußballspielen gegangen, ist mit ihnen wandern gegangen, da gibt es Berge 4000 Meter hoch, gleich in der Umgebung. Und das ist für viele schon ein großes Zeugnis, ja, dass jemand von Österreich kommt, nur um mit ihnen Zeit zu verbringen. Oft stellt man sich vor, man muss da jetzt kommen, so als Evangelist, und man muss die Leute ansprechen und dieses und jenes machen. Und oft ist es viel einfacher. Oft reicht es einfach nur, Zeit zu verbringen. Und das ermutigt die Leute schon so. Und dann sehen sie, okay, die Christen, die haben nicht nur schöne Worte, sondern da folgen auch Taten. Und das ist eigentlich das, was es auch braucht. Ja, wir bieten auch andere Einsätze an. Also es gibt für praktische Leute, also es gibt auch immer wieder Baueinsätze, wo man dann für 2 Wochen oder so irgendwo hinfährt und mithilft, eine Schule aufzubauen, bei einem Gemeindegebäude zu renovieren oder aufzubauen. Dann klassische Missionseinsätze, wo man wirklich auf die Straße geht zu missionieren. Oder eben, wie gesagt, einfach ein Teil von einem Seminar ist, dass man selbst einen Vortrag gibt oder sagt, okay, ich stelle mich zur Verfügung als Ansprechperson, wenn Leute Fragen haben oder als Gebetsunterstützung. Also ihr könnt es gerne mal auf unsere Homepage, ich habe hinten Unterlagen, ist so ein kleiner Tisch, da könnt ihr auch mal auf unsere Homepage schauen, da stehen auch immer wieder, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt, beziehungsweise einfach mich fragen, weil oft ist es so, dass wir dann ganz spezifisch schauen, okay, wo kann man was organisieren, also es gibt viel mehr, als auf der Homepage steht. Genau, und eine zweite Sache, ein zweites Projekt, das ich noch vorstellen möchte, damit ihr auch ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie wir als AVC ticken und arbeiten, ist, wir haben ein Projekt begonnen hat es in Suruç in der Türkei, das ist eine Grenze zu Syrien. Und zwar haben wir in Athen ein Flüchtlingsheim, wo wir Flüchtlinge vor allem aus dem Iran und Afghanistan betreuen. Und der Leiter aus diesem Flüchtlingsheim hatte schon vor vielen Jahren einen Traum, wo in den Traum hat er gesehen, wie große Flüchtlingswelle vom Irak und von Syrien Richtung Türkei strömen. Und er hat sich damals eigentlich überhaupt nicht ausgekannt, was soll dieser Traum, das sind alles muslimische Länder, warum soll da ein Flüchtlingsstrom sein? Und dann mit dem Aufbau des IS-Kalifat sind dann wirklich, wie diese ganzen Flüchtlingsströme gekommen sind, hat er gemerkt, das ist genau das, was ich damals vor vielen Jahren geträumt habe. Und er hat sofort gewusst, der Traum war nicht nur, dass ich es weiß, sondern damit ich dort helfe. Und hat dann uns gebeten, dass wir ihm einen Hilfskonvoi zur Verfügung stellen. Und er hat sich dann aufgemacht nach Suruç, weil da sind sehr viele Syrer damals hingeflohen. Und er ist dann nach Suruç gekommen, dort gab es schon viele internationale Hilfsorganisationen, beziehungsweise vor allem muslimische Organisationen, auch von der türkischen Regierung. Und hat gesagt, hier bin ich möchte helfen. Und die Hilfsorganisationen haben alle gesagt, na, du bist Christ, wir brauchen dich nicht, wir können das eh selber machen, kannst weiterfahren. Und er war eigentlich ziemlich enttäuscht oder eigentlich war er grantig, weil ich gedacht, das gibt's nicht. Gott hat gesagt, ich soll da herfahren und da helfen und jetzt, was soll das? Und dann habe ich gedacht, okay, dann fahre ich nach Erbil weiter, dort kenne ich Leute und die können die Sachen auch brauchen. Also Erbil ist im Irak. Ist dann so auf dem halben Weg zwischen Suruc und Erbil. Und dann hört er plötzlich wirklich akustisch die Stimme Gottes, die zu ihm sagt, du fährst nicht nach Erbil, du drehst um, fahrst wieder nach Suruc und du sagst, gehst zu den höchsten Autoritäten und sagst, du bist von der höchsten Autorität gesandt. Und er ist dann wirklich umgedreht, ist dann zur Oberbürgermeisterin von Suruc gefahren und hat er erklärt, die ist eine Muslima, und hat der erklärt, ja, ich bin ein Enkel eines Ayatollah, ich bin im Iran, weiß ich, wie viele Generationen gibt schon Imame in meiner Familie, und hat dann erklärt, wie Jesus ihm im Traum erschienen ist, wie er sich bekehrt hat, und hat das der einfach erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, und dieser Gott, der mir im Traum erschienen ist, hat gesagt, ich soll ihr helfen. Und dann sagt die Oberbürgermeisterin, das ist sehr gut, wir können jede Hilfe gebrauchen, ihr bekommt die Verantwortung für ein Lager über 10.000 Leute und ihr dürft dort sogar missionieren. Und auf jeden Fall haben wir dann ein Lager übernommen, haben dort ein großes Zelt noch aufgebaut für Gottesdienste und haben dann begonnen, dort einfach zu helfen, Kleider zu verteilen, Nahrungsmittel, Medikamente und vor allem Seelsorge. Weil es sind sehr viele, also es waren circa zu, es war nie voll, also es waren nie 10.000 Leute, aber es waren so 7.500 Leute, waren in den Spitzenzeiten dort. Und davon waren circa 3.000 bis 3.500 Kinder. Und viele davon wirklich schwer traumatisiert, weil einige wirklich über die Leichen ihrer Eltern fliehen haben müssen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich für einen Erwachsenen ist das schon schwer, aber für ein Kind noch viel traumatischer. Und da ist einfach Traumahilfe ist einfach wirklich extrem wichtig. Und wir waren dort und haben geholfen und mir rennt die Zeit davon. ja, trotzdem, auch wenn die Zeit schon weit ist. Nur damit ihr seht, den Vergleich. Es gab daneben gleich von der türkischen Regierung ein Flüchtlingslager. Und da ist es so, wenn Gewand gekommen ist, die haben das so in einen Muldenkipper drinnen gehabt. Und egal, ob Sonne war oder ob es geregnet hat, haben die den Muldenkipper einfach ausgeleert. Da war das so ein Riesenhaufen und dann sind einfach die Leute, die das Gewand gebraucht haben, sind wie eine Horde auf diesen Berg losgestürmt und haben da drinnen gewühlt nach irgendwas, was sie brauchen können. Und wenn wir Sachen gebracht haben, dann waren die gewaschen, waren sie gebügelt, waren sie zusammengelegt und wir haben sie einfach verteilt. Und allein dadurch haben sich irrsinnig viele bekehrt, weil sie gesagt haben, ihr begegnet uns mit Würde. Und das ist schon ein Riesenzeugnis. Ja. Es ist, oft muss man gar nicht jetzt so, oft sind es wirklich die einfachen Dinge, die Menschen ansprechen und wo man schon ein Zeugnis ist. Und natürlich, für die, die zu Hause sitzen und das alles bügeln und fern säuberlich einstecken, in Kartons ist es eine ordentliche Arbeit. Aber wenn du dann hörst, nur weil du die Sachen zusammengelegt hast oder gewaschen hast, bekehren sich Leute, ist das natürlich umso schöner. Und genau. Ja, dann kam so, dass Kobane, ist, kann man die Bilder kurz zeigen, ist in Syrien, ist circa Luftlinie 20 Kilometer von Suruc entfernt. Ich weiß es nicht, das ist ziemlich hell. Ob man was erkennen kann, das sind Häuser in Kobane und man sieht, also es sind 90% aller Häuser in Kobane sind zerstört von der IS. Es ist dann befreit worden und es sind sehr viele Flüchtlinge, sind eigentlich über Nacht dann wieder von Suruc nach Kobane zurückgegangen, haben dann alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist, sogar Zelte. Weil dort konnten sie nirgends schlafen, haben sie einfach aus den Flüchtlingslagern die Zelte mitgenommen. Und dann ist die IS wieder zurückgekommen, aber inzwischen hat die türkische Regierung einen Zaun aufgebaut und sie konnten nicht mehr in die Türkei zurück und die waren dann im Niemandsland. Die Menschen, also 200.000 Menschen waren das. Und wir haben dann begonnen, in Flüchtlingslager zu kochen und über den Zaun dann das Essen hinüberzugeben. Auf jeden Fall hat dann der Bürgermeister von Kobane hat dann mitbekommen, welche Arbeit wir in Suraj machen. Ist auch ein muslimischer Kurde. Und er ist zu uns gekommen und hat gesagt, 1920 sind die letzten Christen aus Kobane vertrieben worden und die drei Gemeinden, die es noch gegeben hat, sind geschlossen worden und entweder in Moscheen umgewandelt worden oder in Fabriken. Und er sagt, und seither liegt kein Segen mehr auf der Stadt. Sogar der Fluss, der durch Kobane durchgeflossen ist, ist ausgetrocknet. Und er möchte, dass der Segen wieder zurückkommt. Und darum bittet er uns, dass wir eine Gemeinde gründen in Kobane und dort eine Schule bauen und auch mit Brot helfen. Natürlich haben wir das Angebot nicht abgelehnt. Und haben dann, also da sieht man ein paar Eindrücke noch, wie es dort ausschaut in Kobane. Da leben ca. 200.000 Menschen in diesen Ruinen. Genau, das ist so ein Flüchtlingslager. So nur ein paar Eindrücke. Genau. Also man kann sich vorstellen, wie es ist, in so einer Stadt zu leben. Also da ist Hoffnungslosigkeit pur und man hört leider bei uns, hört man zwar über Aleppo oder vielleicht bei anderen Städten, aber es gibt leider viele Orte in Syrien, die so ausschauen. Also über Kobane hat man schon lange nichts mehr gehört. Genau, und hier haben wir dann eine Bäckerei angeliefert. Wir haben dann, nachdem wir das Angebot bekommen haben, haben wir eine mobile Bäckerei gekauft oder wollten kaufen. Kostet 65.000 Euro und haben dann gebetet und dann ist innerhalb von 3 Tagen sind 3 Großspenden hereingekommen, die genau 65.000 Euro ausgemacht haben. Und das war natürlich ein super Segen, dass wir das gleich kaufen konnten. Und die kann 20.000 Tonnen Brot pro Tag herstellen. Also das ist schon sehr leistungsfähig. Genau, Suppenküche. Und das sind jetzt Mitarbeiter von vor Ort, das sind ehemalige Muslime, die sich in Suraj im Flüchtlingslager bekehrt haben. Und man kann nur erahnen, man sieht jetzt die Bilder aus Sicherheitsgründen nicht, das sind alles ältere Personen. Also die eine sitzt schon im Rollstuhl und die kümmern sich um 65 Waisenkinder gerade. Die haben gesagt, nein, Jesus hat uns geholfen und wir wollen auch den anderen helfen. Und ja, man sieht eher, also es ist nicht so leicht, wenn man schon älter ist und im Rollstuhl sitzt, sich um 65 Kinder zu kümmern. Vor allem in diesen Ruinen. Genau, da haben wir dann begonnen, so eine Ruine wieder aufzubauen. Da ist die Bäckerei jetzt drinnen. Und ich weiß nicht, wer von euch Kurdisch oder Arabisch kann. Hier steht Brot des Lebens. Also wir verkaufen das Brot sehr billig. Da steht dann Brot des Lebens oben auf der Rückseite, das sieht man nicht, ist ein QR-Code. Das sind diese Codes, die man mit dem Handy einscannen kann und dann auf eine Webseite verlinkt wird. Und wenn man den einscannt, kommt man auf eine arabische Übersetzung der Bibel. Also es ist wirklich ein doppeltes Brot des Lebens. Und genau, und dann hat uns der Bürgermeister noch gebeten, es ist große Not, was die medizinische Versorgung ist. In der Umgebung wohnen 400.000 Menschen, es gibt de facto keine Ärzte. Und wir haben dann diese mobile Ambulanz gekauft. Da kann man auch kleinere Operationen drinnen machen. Jetzt war die Schwierigkeit, wir haben das gekauft, nur Kobane, die türkische Regierung, lässt uns nicht über Grenze zugemacht. Und wenn man jetzt vom Irak oder vom Libanon kommt, muss man durch IS-Gebiet. Also mit so ein Ding unbekannt durch IS-Gebiet zu fahren, ist ein bisschen schwierig. Und jetzt hatten wir das Problem, dass wir das eigentlich über ein Jahr lang ist das in Holland gestanden und wir konnten es nicht in den Irak bringen. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat es dann das amerikanische Militär geschafft, uns das Teil einzufliegen. Also die haben das uns mit dem Flugzeug, haben den LKW nach Kobane geflogen. Und was natürlich super ist für uns, und jetzt ist endlich seit circa 4-5 Wochen ist er im Einsatz. Was wir noch brauchen, sind noch Ärzte, die auch, sagen wir mal, sich trauen, dorthin zu fahren und zu helfen. Genau, da sieht man ein bisschen, wie es innen ausschaut. Und dort ist die Gemeinde ist auch sehr stark im Wachsen, sind sehr offen. Und der Bürgermeister von Kobane beschützt uns auch sehr. Also der hält wirklich seine schützende Hand über das Ganze. Und was mir taugt, ist, dass die dort wirklich an Gott glauben. Und jetzt, wie gesagt, der Fluss ist ausgetrocknet, es gibt in Kobane kaum Wasser. Die Stadt hat dort schon viele Bohrungen durchgeführt, haben teilweise 60 Meter tief gebohrt, haben nie Wasser gefunden. Auf jeden Fall haben die Gemeindeleiter gesagt, na, das kann es nicht sein, unser Gott verspricht, dass wir Wasser finden. Und haben dann so ein uralt Bohrgerät irgendwo besorgt, das schaut aus, als wäre es aus dem Zweiten Weltkrieg. Und haben dann auf gut Glück irgendwo gebohrt und in 3 Meter Tiefe haben sie Wasser gefunden. Und das ist echt unglaublich, wie Gott einfach das segnet auch. Genau. Oh, keine Zeit mehr für eine Predigt. Macht nichts. Das war eigentlich nur die Vorstellung. Aber wann sollte ich theoretisch fertig sein? Um 47 ist, glaube ich, im Dings gestanden, oder? Ich versuche mich kurz zu halten in der Predigt, okay? Aber ich hoffe, ihr seid ein bisschen ermutigt. Also das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Weil ich finde das so genial, was Gott einfach macht und wie Gott das segnet, wenn Menschen bereit sind zu gehen und jetzt nicht viel nachdenken darüber, was kann mir passieren oder nicht. Und einfach, wie gesagt, es ist das Kleine, was zählt. Man muss nicht großartige Dinge machen, man muss einfach nur dort sein, man muss einfach nur den Menschen sie umarmen, ihnen was Saures zum Essen, zum Kleidung geben. Das ist oft schon das, was reicht. Weil den Rest macht eh Gott. Wir vergessen oft, dass Gott es ist, der die Herzen zieht. Und wir denken immer, wir müssen sie ziehen, aber das stimmt einfach nicht. In der Bibel steht ganz klar, Gott zieht die Herzen. Und wir müssen einfach nur Zeugen sein. Genau, aber jetzt kurz, versuche mich sehr kurz zu fassen. Ich möchte 2 Dinge kombinieren, die ihr wahrscheinlich in der Form noch nicht so kombiniert gehört habt. Und zwar die Geschichte vom Abraham, Isaac und Jakob mit den Sendschreiben von Smyrna. Denkt euch vielleicht, was hat das miteinander zu tun? Aber starten wir einfach mal hinein. Und zwar ist es so, wenn wir in Genesis 1. Mose 12 lesen wir, wie Gott den Abraham segnet. Oder damals noch Abraham. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott gibt der Abraham eine Verheißung und nicht nur für ihn persönlich, sondern eigentlich auch für alle Generationen nach ihm. Und wenn wir dann ein bisschen weiterlesen im 13. Kapitel, wiederholt Gott diese Verheißung nochmal, weil zuerst ist ja Abraham damals noch mit Lot unterwegs und die beiden trennen sich und nach dieser Trennung wiederholt Gott diese Verheißung nochmal und zwar sagt er, als Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und dann schaut es ja sehr lange danach aus, als hätte Abraham keine Kinder oder keine Nachkommen. Dann kommt die Verheißung von Isaac. Und dann in Kapitel 17 schließt ja Gott einen Bund mit Abraham.
Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst sein ein Vater und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deinen Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich will Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Und Gott hat da jetzt Abraham schon zum dritten Mal verheißen, eine große Verheißung gegeben, dass er durch ihn und durch seine Nachkommen eigentlich alle Menschen segnen wird. Und dass dieses Land eigentlich für ewig in seinem Besitz sein wird. Und Abraham war immer treu, er hat immer an das geglaubt. Und wenn wir dann weiterschauen, also ich kürze jetzt ein bisschen ab wegen der fortgeschrittenen Zeit, wenn wir dann schauen, bei Isaak, also Abraham stirbt, dann ist interessant, was Gott zu Isaak sagt. Und zwar sagt er in Kapitel 26 ist das: Da erschien ihm der Herr und sprach, also ihm ist Isaak, erschien ihm der Herr und sprach: Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, dass ich dir sage, bleib als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen und dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich meinem Vater Abraham geschworen habe und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Also da wiederholt Gott noch einmal den Isaak, was er in Abraham schon versprochen hat. Und es ist so, die Erbfolge geht ja immer auf den ältesten Sohn über. Das heißt, auch aller Segen, aller Zuspruch geht auf den ältesten Sohn. Jetzt hat ja der Isaak, hat ja, wie ihr wisst, zwei Söhne, den Esau und den Jakob. Und der Esau war ja eigentlich der Erstgeborene. Das heißt, es geht eigentlich auch der Segen und diese Verheißung geht eigentlich auf den Esau über. Aber dann lesen wir diese Stelle, wo der Esau, ja, wie soll man sagen, sehr unklug ist und sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich essen das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete: Sieh, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Und dann kennt ihr alle, wie die Geschichte weitergeht, dass der Jakob, wie der Isaak stirbt und um den Segen weitergeben möchte, da sich als Esau vorgibt und den Segen bekommt. Und ich glaube, dass das sehr stark mit dieser Geschichte zusammenhängt, wo der Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Weil ich glaube nicht, dass Gott seinen Segen drauf gegeben hätte, wenn der Jakob das einfach so gemacht hätte, sondern weil es da schon eine Legitimation gegeben hat. Und die Frage ist, und der Esau, da liegt so eine riesige Verheißung auf ihm. Und der Esau verkauft es nur, weil er hungrig ist. Ja, auch wenn man von der Jagd kommt, man stirbt nicht gleich, wenn man einmal nichts isst. Ja. Und ihm ist überhaupt nicht bewusst, was er da verkauft hat. Und wenn wir dann weiterlesen, ich lasse das jetzt aus, weil das wird dann zu lang, ist der Esel, wie er draufkommt, ist er total bestürzt. Und er bittet Isaak um einen neuen Segen für ihn, aber er kann ihm nicht wirklich einen Segen geben und er kriegt dann so einen Art Restsegen. Aber die ganze Verheißung geht dann auf Jakob über und Gott spricht dann die Verheißung, die er Abraham und Isaak gegeben hat, Jakob nochmal aus danach. Und da ist die Frage, ja, wo haben wir in unserem Leben eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat? Und wo ist, sag ich mal, unser, was auch immer, rotes Essen oder was da drin steht, manche sagen Linsengericht, was ist unser persönliches Linsengericht, wo wir die Verheißung von Gott eigentlich leichtfertig verkaufen, eigentlich für einmal hungern oder so, ja? Also jetzt symbolisch gesprochen. Und ja, jetzt machen wir den Sprung zur Gemeinde in Smyrna. Und zwar in der Offenbarung, in den Sendschreiben, lesen wir bei der Gemeinde von Smyrna. Und zwar ist das Kapitel 2, 6 bis 11. Wer mitlesen möchte, 8 bis 11, Entschuldigung. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet im Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Und Jesus gibt da eigentlich der Gemeinde in Smyrna eine sehr starke Verheißung. Er sagt, sie sollen sich nicht fürchten vor dem, was geschehen wird. Er sagt ihnen, es werden grausliche Dinge geschehen, aber fürchtet euch nicht, seid standhaft und ihr werdet dann die Krone des Lebens bekommen. Und er sagt dann auch, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tode. Und so wie er Abraham damals eine Verheißung gegeben hat, hat er der Gemeinde in Smyrna eine Verheißung gegeben. Und ich weiß nicht, wer von euch den Polycarp kennt. Wer hat den schon irgendwer mal gehört? Einer. Polycarp war ein Bischof von Smyrna. Man vermutet, dass er ein Schüler vom Johannes ist. Also der das Evangelium und die Johannesbriefe geschrieben hat. Also er dürfte ihn noch persönlich gekannt haben und auch ausgebildet worden sein. War einer der, weiß nicht, ob er der erste Bischof war, der war einer der ersten Bischöfe in Smyrna. Und es gibt so mehrere Chroniken. Und in einer dieser Chroniken geht es auch um den Polycarp. Das ist eigentlich ein Brief, kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel Johannesbrief oder den Paulusbrief, der damals an die Gemeinde gegangen ist. Und da wird dieses Martyrium, dieses Polycarp, wird beschrieben. Und ich möchte ein bisschen eingehen auf den. Also der Polycarp war schon ziemlich alt, der war schon 86, wie er gefangen genommen wurde. Und es sind damals die Römer sind das so mit einer Reitereinheit auf ihn, haben ihn verfolgt. Er ist schon gewarnt worden und seine Freundin gesagt, na, du musst unbedingt fliehen, sonst werden sie dich umbringen. Und er hat gesagt, na, ich fliehe sicher nicht. Wenn es so ist, dann ist es halt so, aber ich werde nicht fliehen und werde nicht meinen Glauben irgendwie zurückweichen. Er hat sich dann doch überreden lassen, nachdem seine Freunde nicht aufgehört haben, einen Ort weiterzuziehen. Aber dann haben sie ihn dort auch gefunden. Und was schon sehr bemerkenswert war, als die Reiter eingetroffen sind beim Polycarp, war er nicht verängstigt oder war böse gegen die, sondern er hat ihnen ein Essen angeboten. Er hat gesagt, ihr seid schon so lange geritten, ihr seid meine Gäste, habt ihr ein Essen, hat sie bewirtet und gesagt, als Gegenleistung, gönnt mir nur, dass ich noch eine Stunde beten kann. Und die haben dann eingewilligt, viele waren betroffen, dass die haben vorher nicht gewusst, dass der 86 ist, war für die ein bisschen peinlich, mit Pferden da einen 86-Jährigen dahinterher zu jagen. Und es heißt dann, dass die Soldaten wirklich innerlich bewegt waren, wie sie gesehen haben, wie der Polycarp gebetet hat. Dass sie noch nie einen Menschen gesehen haben, der so inbrünstig zu Gott gebetet hat. Und es heißt auch, es hat einigen Leid getan, dass sie ihn überhaupt gefangen genommen haben. Und er hat da wirklich statt einer Stunde dann zwei Stunden für Gott und die Welt gedankt und gebetet. Und er hatte in der Nacht vorher noch einen Traum. Und zwar in dem Traum liegt er auf einem Bett und plötzlich fängt sein Kopfkissen zum Brennen an. Und das war für den Polycarp, da war das Zeichen, dass er lebendig verbrannt werden soll. Und darum hat er sich auch entschieden, nicht weiter zu flüchten, sondern er hat gesagt, nein, das ist Gottes Wille und so soll es auch geschehen. Und er ist dann, wie gesagt, von denen gefangen genommen worden, ist dann auf die Rennbahn gebracht worden. Auf dem Weg zur Rennbahn ist dann noch sein Bein sehr stark verletzt worden. Also in anderen Überlieferungen heißt es, es ist gebrochen. Und es heißt aber auch, dass er sich überhaupt nichts anmerken hat lassen, dass er dauernd freudig war und mutig war. Und als er in die Rennbahn gekommen ist, ist dann eine Stimme von oben gekommen, die eigentlich viele gehört haben, wo es heißt, Mut, Polycarp, halte dich männlich. Wo Gott ihm nochmal zuspricht, eben das, was er in einer Gemeinde in Smyrna schon sagt, ja. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, den soll kein Leid geschehen. Also wo Gott das nochmals wiederholt. Und ja, der Statthalter versucht ihm halt von abzubringen, vom christlichen Glauben, sagt, du bist schon 86, magst du das jetzt wirklich antun, da von den Tieren zerfleischt zu werden? Und der Polycarp hat aber gesagt, na, Gott hat mich 86 Jahre lang versorgt, ich werde ihn jetzt sicher nicht verlassen. Und es heißt, dass so ein Anmut auf Polycarp war, dass es sogar die Leute, also die Zuschauer ergriffen hat. Und man weiß, dass sich dann viele bekehrt haben, einfach durch das Zeugnis von ihm. Und er hat dann nochmal, in der Arena hat er auch nochmal gebetet. Und viele waren ergriffen von der Ehrfurcht und von dieser Beziehung, mit der Polycarp betet. Und ja, der Prokonsul sagt, okay, du magst dich nicht bekehren, du magst jetzt nicht dem Kaiser opfern, ja, dann bleibt nur noch der Tod für dich. Und dann rufen sie noch aus, dies ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Zerstörer unserer Götter, der durch seine Lehre viele bewegt, nicht zu opfern und anzubeten. Und also Polycarp war damals auch, hat viele Gemeinden gegründet, war eigentlich ein sagen wir viel, was in der orthodoxen Welt jetzt noch eigentlich an Erbe da ist, geht auch auf den Polycarp zurück. Und es wird dann entschieden, zuerst wollen sie den Löwen zum Fraß vorwerfen, aber gibt es ein Gesetz, die dürfen nur einmal am Tag auf Christen, also nicht nur auf Christen, die dürfen nur einmal am Tag, sagen wir, Menschen vorgeworfen werden, das ist schon geschehen. Dann sagen sie, okay, dann lassen wir ihn verbrennen. Und normalerweise wird man da festgenagelt auf einen Holzstock, damit man nicht fliehen kann oder sich selbst verletzen. Und der Polycarp sagt dann noch, na, das brauche ich alles nicht. Gott gibt mir schon die Kraft, da einfach auf dem Scheiterhaufen stehen zu können. Und sie nageln ihn wirklich nicht fest. Und dann bittet er nochmal ein letztes Gebet zu beten. Und er sagt, okay. Und er betet dann unter anderem ein sehr interessantes Gebet. Ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast, teilzunehmen in der Gemeinschaft deiner Märtyrer, an dem Kelche deines Christus zur Auferstehung ins ewige Leben, nach Leib und Seele in der Unvergänglichkeit des Heiligen Geistes. Unter diesen möchte ich heute vor dir aufgenommen werden als ein fettes und wohlgefälliges Opfer, so wie du, untrüglicher und wahrhafter Gott, mich dazu vorbereitet, wie du es mir vorher verkündigt und wie du es jetzt erfüllt hast. Deswegen lobe ich dich für alles und ich preise dich und verherrliche dich durch deinen ewigen und himmlischen hohen Priester Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, durch den dir mit ihm und dem Heiligen Geist Ehre sei jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Und das ist, finde ich, ein extrem starkes Gebet, vor allem in so einer Situation, wo man weiß, man wird gleich umkommen, dann wirklich so dazustehen und Gott zu loben und zu preisen und wirklich keine Angst zu haben, sogar noch zu beten, ja, lass mich ein fettes, wohlgefälliges Opfer sein. Und es ist dann so, es wird dann das Feuer, wird den Scheiterhaufen aufgebaut, er wird hinaufgestellt, angezündet. Dann heißt es, dass das Feuer sich so wie zwei Segel um ihn herum gewölbt hat. Und es heißt dann, ja, er ist jetzt nicht, warte, wie steht das? Denn das Feuer wölbte sich wie ein vom Winde geschwelltes Segel und umwallte so den Leib des Märtyrers. Dies aber stand in der Mitte, nicht wie ein bratendes Fleisch, sondern wie Brot, das gebacken wird, oder wie Gold und Silber, das im Ofen geläutet wird. Auch empfanden wir einen Wohlgeruch wie den duftenden Weihrauch oder von einem anderen kostbaren Rauchwerk. Und das ist natürlich ein riesiges Zeugnis auch für die Menschen, die dazu. Also die Rennbahn heißt, sie war voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute da hineinpassen. Und wie sie sehen, dass das Feuer ihm auch nichts anhaben kann, entscheiden sie dann, in einen Dolch ins Herz zu stechen. Und das machen sie dann auch. Und dann steht, dass aus dem Herz so übermäßig viel Blut gekommen ist, also viel als ein Mensch, mehr als ein Mensch haben kann, dass der ganze Scheiterhaufen von dem Blut, das herausgeronnen ist, gelöscht wurde. Und es heißt eigentlich im Ganzen, dass Polycarp die ganze Zeit freudig war und dass von ihm so ein Anmut ausging. Also das wird, weiß ich, wie oft wiederholt in diesen Schreiben. Und dieser Brief, also diese Märtyrerakte, weiß man, dass das damals in ganz bekannten Asien damals herumgegangen ist und dass das wirklich eine Ermutigung für die Christen damals waren. Dass sie, also man weiß auch nicht nur der Polycarp, also in der Gemeinde in Smyrna gab es sehr viele Märtyrer, mehr als in anderen Gemeinden, und dass das eigentlich die Christen ermutigt hat. Und das, ja, das, was Jesus der Gemeinde in Smyrna zugesprochen hat, das sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Oder wer überwindet, den soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Dass dieser Zuspruch, dass der wahr ist. Und jetzt so die Brücke zum Esau. Der Polycarp, wie er da gestanden ist, hatte auch die Entscheidung. Er hatte die Entscheidung, möchte ich an dem, was mir Gott versprochen hat, an dem festhalten, oder schaue ich jetzt nur auf mein leibliches Wohl, auf meine Angst, dass ich da umgebracht wäre. Und er hat sich entschieden, nein, ich halte fest an dem, was Gott mir oder mir, der Gemeinde in Smyrna, versprochen hat. Und das hat eine riesige Frucht gebracht. Und vor allem ist es interessant, wie die ersten Christen eigentlich zum Thema Martyrium gestanden sind. Also eigentlich ganz heute als anders als heute. Weil für die ersten Christen war das eigentlich nicht was, was man selber sucht, ich meine das heute auch nicht, sondern es ist, das Martyrium war für viele eigentlich die Erfüllung oder eigentlich so das höchste, wie soll ich sagen, die höchste Auszeichnung, die Gott einen als Christen geben hat können. Weil es heißt, man soll in allen Jesus gleich werden. Und es heißt auch, es hat der die größte Liebe, der sich für seinen Freund hingibt, auch sein Leben für seinen Freund hingibt. Und das war für die, ja, Gott Ich lebe in so, also Märtyrer wird eigentlich nur der, der in so einer innigen Gemeinschaft mit Gott lebt, dass er wie Jesus schon so gleich ist, dass Jesus ihm zutraut, dass er wirklich für andere sterben kann und dass er auch sein Leben hingeben kann für andere zur Ermutigung, so wie Jesus für uns, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Das heißt jetzt nicht, dass das dass zusätzlich zu Jesus seinem Tod noch was notwendig wäre, sondern es ist einfach nur ein Zeichen dafür, wirklich mit Jesus gleich zu sein. Und es kommt ja auch in diesen Märtyrerakten, wird das extra herausgearbeitet, da steht auch ja, manche geben sich freiwillig, weil sie halt glauben, ja, dann kommen sie schnell in den Himmel oder haben sie einen sicheren Himmelsplatz, die sich selbst mehr oder weniger gestellt haben, um hingerichtet zu werden. Und da steht auch dann, ja, dass die eigentlich die sind, die dann den Glauben wieder aufgegeben haben oder große Schmerzen hatten. Aber die, die wirklich vorher in Jesus wirklich stark verankert waren, diese Beziehung schon gelebt haben, dass ihnen eigentlich wie Polycarp gegangen ist. Und es heißt auch, wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, wie der Petrus und der, mein Namensgedächtnis, der Silas, wie die im Gefängnis waren, jeder Silas, ja. Da heißt es, ich mag jetzt nicht die gesamte Geschichte vorlesen, auf jeden Fall kommen sie wieder frei. Und dann im Vers 41 steht dann, sie gingen aber fröhlich vor dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und wenn man schaut, was da steht, würdig waren, in anderen Übersetzungen oder vom Wortstamm, heißt es auch berufen oder ausgewählt. Und sie waren aber fröhlich, ja, dass sie, die sind ja gepeitscht worden damals. Sie waren fröhlich, weil sie berufen oder ausgewählt waren, dass sie leiden dürfen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Leiden suchen sollen, also versteht es mich bitte nicht falsch, sondern es geht darum, dass wir wirklich in dieser, das lasse ich jetzt alles aus, dass wir wirklich in dieser Verbindung mit Gott sein sollen, weil Gott ist Liebe und Gott ist, Jesus hatte zu uns gesagt im Johannesevangelium, so wie ich, also wie Jesus im Vater ist, ist Jesus in uns und wir in ihm. Das heißt, wir können uns oft das vorstellen, wie Jesus und Gott, wie das die perfekte Harmonie ist, die perfekte Symbiose, wie da die Liebe eigentlich hin und her geht. Ja? Aber genauso wie Jesus in Gott ist, ist Gott in uns und wir in ihm. Das heißt, eigentlich sollte genau dieselbe Liebe, die zwischen Jesus und Gott Vater ist, auch zwischen uns und Jesus sein. Ist es aber nicht, oder? Bei den meisten zumindest. Bei mir zumindest nicht, sagen wir mal so. Aber das ist ja nicht das, was Jesus möchte. Jesus möchte, dass wir in dieser perfekten Liebe auch leben. Und es heißt, Jesus ist immer in uns. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, ist er immer in uns. Das heißt, er kann sich nicht von uns trennen. Das heißt, der Einzige, der sich von Jesus trennen kann, sind wir. Und zwar dann, wenn wir sündigen. Aber zu Jesus zurückkommen können wir jederzeit, indem wir Buße tun. Und drum ist es so wichtig, wirklich Buße zu tun, auch in kleinen Dingen. Und es heißt, im ersten Johannesbrief steht, wer sündigt, ist nicht in der Liebe oder der ist nicht in Gott. Und, oder der belügt sich selbst, heißt es. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in dieser innigen Beziehung zu Jesus sind, haben wir diese Liebe. Und wenn wir einen Bruder hassen, heißt es, dann sind wir nicht in ihm. Ja? Das heißt, wenn ich merke jetzt als Werner, okay, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich mich über, keine Ahnung, meine Kinder aufrege oder meine Frau oder wen auch immer, ja? Dann bin ich nicht in dieser Liebe. Aber aus dieser Liebe, was hat mich herausgenommen? Sünde von mir. Das heißt, es muss irgendwas da sein, wo ich Sünde begangen habe, in welcher Form auch immer. Ja? Und Ich fordere euch einfach auf, da ein bisschen ehrlich zu euch selbst zu sein, einfach zu schauen, wo seid ihr nicht in dieser Liebe drinnen? Wo nehmt ihr euch selber aus dieser Liebe heraus? Weil Jesus füllt euch auf mit dieser Liebe und es heißt auch, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir können anderen Menschen nur von Jesus erzählen und lieben, wenn wir von ihm diese Liebe aufnehmen, weil sonst bringen wir ja irgendwelche theologischen Formeln oder irgendwelche Gesetze, aber die helfen den Menschen nicht, sondern was ihnen wirklich hilft, ist die Liebe. Genau. Und als Abschluss einfach nochmal diese Frage, die möchte ich euch zum Nachdenken mitgeben. Wo hat Gott mir eine Verheißung gegeben? Und lebe ich in dieser Verheißung oder gibt es so Punkte, wo ich wieder Esau bin, wo ich diese Verheißung, die Gott mir gegeben hat, für ein Linsengericht aufgebe? Wir werden noch so eine Minute Stille haben, dann geht es gleich direkt in den Lobpreis über. Nehmt diese eine Minute einfach Zeit, um wirklich nachzudenken, darüber zu meditieren. Ja, was hat Gott mir versprochen und was steht da vielleicht dazwischen, wenn ich sehe, es wirkt sich in meinem Leben nicht aus.